Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Wir machen weiter mit der Sonderreihe der Forum Talks von der XON 2017 in Stuttgart, die vegane Messe im Römerkastell von Andreas Berleska. Und da sind wir auch bei der heutigen Folge. Ihr hört heute das Gespräch vom Samstag, welches ich mit dem Bär geführt habe. Wenn ihr mehr Infos wollt zu XOND an sich, www.xond.rocks. Den Bär findet ihr natürlich auch in Facebook. Der hat eine sehr große Fangemeinde, kann ich euch sehr empfehlen zu abonnieren, weil er auch immer sehr klare Worte findet und sehr deutliche und vor allem sehr richtige Worte findet. Wenn euch die Reihe, wenn euch der Podcast gefällt, schaut auch mal in die älteren Folgen rein. Viele spannende Sachen sind mit dabei. Dann freue ich mich natürlich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, einfach auch um den Podcast nach oben zu bekommen, damit mehr Leute den Podcast finden und mehr Leute über das Thema vegan informiert werden. Und ihr könnt mir natürlich auch schreiben, auch gerne über meine Webseite lustaufvegan.de oder über Facebook. Da stehe ich euch auch natürlich als Speaker, als Redner, als Moderator zur Verfügung rund um das Thema vegan und auch als redaktioneller Mitarbeiter oder freier Journalist. Jetzt viel Spaß beim Hören.
Ein herzliches Willkommen am Samstagmittag zur XON 2017. Die zweite Messe, vor einem Jahr saßen wir, fast genau im Prinzip vor einem Jahr saßen wir schon mal hier.
Ja, auf der anderen Seite aber.
Wir saßen nicht hier, wir saßen da vorne, ja. Und da war das ja noch, na, ich sag mal, mehr so ein Versuch. Also es war schon natürlich eine ernsthafte Messe, aber war ja alles so ein bisschen mal gucken, wie es wird. Wie ist so jetzt eigentlich das Fazit noch so vom letzten Jahr bei dir?
Naja, also das war, Versuch würde ich nicht sagen. Es war halt einfach das erste Mal und so wie es halt beim ersten Mal ist, kann es auch mal schief gehen. Und das war zum Glück nicht der Fall. Es hat alles super geklappt. Wir haben hervorragende Resonanz gehabt. Die Leute waren zufrieden. Wir haben viel Feedback bekommen. Wir haben natürlich auch Verbesserungsvorschläge bekommen, die wir jetzt versucht haben umzusetzen. Ich glaube, es ist noch ein bisschen besser organisiert, ein bisschen aufgeräumter. Ich glaube, die Veranstalter wissen jetzt auch, die Aussteller wissen auch ein bisschen mehr im Vorhinein, was passiert und was ist Sache, wie läuft's. Wir haben den Vorverkauf nochmal ein bisschen professionalisiert. Wir haben auch deutlich mehr Tickets schon im Vorfeld verkauft als letztes Jahr. Und die Akzeptanz ist super. Und wir arbeiten halt jetzt daran, dieses Konzept dieser Messe so als System zu sehen und dann zu exportieren. Ja, zu sagen, okay, wieso kann man das nicht auch in Wiesbaden oder in Frankfurt oder in was ich weiß wo machen?
Ja, also ich habe auf meiner Facebook-Seite Lust auf Vegan, da muss ich auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Also wer möchte, ich habe auch einen ganz interessanten Podcast, einfach in allen gängigen Podcast-Plattformen Lust auf Vegan, Facebook-Seite Lust auf Vegan. Habe ich vorher auch wieder so ein bisschen die Leute gefragt, was die von dir wissen wollen. Wir gehen gleich in Medias Res, da musst du alles offenlegen. Aber da war auch eine Sache, wann kommt die XOND nach München, Düsseldorf, tralala. Also die Leute fragen
ja
danach.
Ja, also wie gesagt, wir wollen. Ja
auch,
aber ist, das Ding hier lebt natürlich auch ganz massiv von dieser Location. Die Location ist wunderschön, das ist eine traumhafte Halle. Die ist für so eine kleine Messe, ja, für so ein Thema, wo es eben auch darum geht, dass man drüber reden kann, dass man Zeit hat, sich Zeit nimmt für die Menschen und so. Ist natürlich hier auch perfekt, weil man hier einfach Ansprache hat, weil man mit den Leuten quatschen kann, weil man hier nicht durch eine Messehalle rennt mit 12.000 Wahnsinnigen, die alle irgendwie nur mit ihrem Trolley Aufkleber sammeln und am nächsten Tag wieder wegwerfen, sondern es ist halt wirklich eine Messe für interessierte Menschen. Das zu exportieren ist natürlich interessant, aber es ist nicht ganz einfach, weil es sollte schon dann auch nicht in einer Messehalle in Frankfurt stattfinden, sondern halt in einer, keine Ahnung was, Kammgarnspinnerei oder ja, also irgendwann, wo man halt wirklich sagt, okay, man hat auch so ein postindustrielles oder so eine Militärbrache wie hier oder irgendwas in der Art. Und da hängt es ein bisschen dran, ne? Weil wie der alte Herr Hilton gesagt hat, Location, Location, Location. Ne? Und darum, das geht es da bei der Messe eben auch.
Ja, gut, zumal du bist vom Fach, du weißt, wie wichtig sowas ist. Ich meine, du machst ja auch noch was anderes als vegan. Aber ja, vegan, was die Leute wissen wollen. Also ganz viel wurde gefragt, wie wurdest du vegan? Warum wurdest du vegan und wie wurdest du vegan?
Ja gut, die Story sollte bekannt sein, aber egal, kann man ja immer wieder erzählen. Ich habe vor gut 20 Jahren mal meine Ernährung allgemein ein bisschen umgestellt, habe dann auch angefangen, ziemlich stark abzunehmen, weil ich mal richtig, richtig, richtiges Viech war, um das mal gelinde auszudrücken. Also ich hatte mal 165 Kilo in der Spitze und dann habe ich mich angefangen mit Ernährung zu beschäftigen und habe mir einen Personal Trainer genommen. Und das hat ganz gut funktioniert bei mir. Und der Personal Trainer, der kam irgendwann zu mir und sagte, hey, ich habe ein Buch gelesen, das heißt China Study von Herrn Campbell, von T. Colin Campbell. Und seither esse ich kein Fleisch mehr. Und ich so, wow, weil der Typ war echt so ein Drill Instructor, der immer gesagt hat, ohne Fleisch kannst du nicht trainieren und so. Also der absolute Klassiker irgendwie. Und als der dann sagt, er isst kein Fleisch mehr, war ich erstmal so kurz, oh, das hat meine Welt mal kurz auf links gezogen. Dann habe ich das Buch gelesen, das war am schmutzigen Donnerstag vor Fasching, in Stuttgart heißt es schmutziger Donnerstag. Und am Rosenmontag habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Da war eigentlich dann die Konsequenz zum Veganen war eigentlich relativ schnell da, weil die meisten Leute denken ja, wenn sie sich vegetarisch ernähren, dann ist alles gut, aber eigentlich ist es den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Also es ist, ich habe Kumpels, die sind seit 20 Jahren Vegetarier und die haben Cholesterinwerte, die sind von hier bis zum Mond, also katastrophal, weil sie den ganzen Tag Käse und Eier in sich reinschaufeln und tonnenweise Zucker und so weiter. Also da ist auch unter Tierschutzgesichtspunkten mit vegetarisch nicht viel getan, keine Frage. Deswegen, da ich dann doch relativ konsequenter Mensch bin, was solche Sachen angeht, okay, komm, dann richtig. Und mir geht's super dabei und ging dann auch relativ schnell.
Und wie lange, jetzt muss ich selber überlegen, wann haben wir uns erstmal getroffen?
Vegan jetzt 5 Jahre? 4? 5? Irgend sowas.
Müsste sogar 5 sein.
Müsste 5 sein, weil das Buch ist über eine Weile. Ja. Also dann ist glaube ich 5. Ja, 5.
Ich sag mal, du bist ja dran schuld, dass ich vegan bin wiederum.
Ja. Ich habe immerhin mal an was schuld, was Sinn macht.
Ja, genau. Abgesehen davon, ich glaube, du bist auch dafür verantwortlich, dass noch viel, viel mehr Leute vegan sind. Bei mir war es sehr ähnlich. Ich hatte auch zu der Zeit, also das war so eine ähnliche Geschichte. Wahrscheinlich deswegen hast du mich auch inspiriert. Ich hatte auch so knapp 170 Kilo und Sport und Essen. Ja, ich habe auch so ein Vorher-Nachher-Bild wie du mal irgendwann rausgekramt. Da erschrecke ich immer wieder. Ich meine, im Moment stehe ich zwar ehrlich gesagt auch gut im Futter, aber dafür esse ich einfach viel zu gern. Wobei ich sagen muss, mir hat tatsächlich mein Hausarzt gesagt, und der hat es echt nicht so mit vegan, der hat gemeint, also Herr Hübner, ich muss ja sagen, ich komme ja aus Mainz, wir sind Rheinhessen, ich muss ja sagen, also rein von Ihrer Blutwerte sind Sie 10 Jahre jünger. Also das hat selbst ihn dann sogar überzeugt. Aber ich sag mal so, gesundheitliche Vorteile ist klar, ethische Vorteile. Die große Frage ist, wer dir auf Facebook folgt. Ich könnte ja jetzt mal schwarz malen, könnte sagen, von letztes Jahr bis dieses Jahr, was haben wir geschafft, was hat sich verändert? Es ist doch ein zäher Prozess, oder, die Leute?
Ja, gut, aber ich finde, also ein zäher Prozess ist es immer, wenn man Leute dazu animieren möchte, Gewohnheiten zu überdenken. Ja, also es gibt schlaue Menschen, die sagen, es ist einfacher, einen Junkie vom Heroin wegzukriegen, als die Leute vom Fleisch. Das hat sicherlich beim Junkie auch gesundheitliche Gründe, dass das irgendwie einfacher ist, weil der einfach einen höheren Leidensdruck hat. Und der Leidensdruck entsteht einfach bei dem Fleischesser meistens erst mit der Diagnose Herzinfarkt oder Hardcore-Arteriosklerose oder ähnliche Dinge oder ganz schlimme Gelenkprobleme. Ganz große Diagnose, die einfachste und die simpelste Diagnose ist eigentlich, die man noch am ehesten wieder wegstecken kann, die einen zum Veganer macht, ist eigentlich Gicht. Ja. Gicht ist unglaublich schmerzhaft, aber auch innerhalb von Wochen zu heilen. Also du kannst einfach so aufhören, Fleisch zu essen. Und du hast so keine Gicht mehr und das ganze Leiden ist weg. Wie man da in Zürich am Hiltl sieht, das ist ja eines der ersten vegetarischen Restaurants Europas. Ja, der Mann hat einfach Gicht bekommen und dann hat er gesagt, ich höre mal auf, Fleisch zu essen. Und hups, war's weg. Vor 110 Jahren oder so. Also das ist sicherlich ein großes Thema. Ich finde, es ist, wenn wir genau hinschauen, wir sind jetzt in diesem veganen Markt, wir sind ja mit unserem Xond nicht nur als Restaurant, sondern eben auch mit der Messe und mit dem ganzen anderen Krempel, was wir um die Marke rumbauen, auch mit der Beratung und so weiter, sind wir eigentlich mitten in diesem Markt angekommen. Und ich habe jetzt neulich einen Vortrag gehalten vor diesem GCC, vor diesem German Council of Shopping Centers irgendwie. Das war ganz spannend, weil die alle schreien nach, also die ganzen großen Shoppingcenter sagen alle, wir brauchen dringend ein veganes Angebot, wir brauchen unbedingt was da passiert, weil die Nachfrage bei den Leuten extrem hoch ist. Natürlich wird nicht jetzt an jedem Tag, werden nicht 30.000 Leute vegan, das ist keine Frage, aber es ist ein sehr, sehr stark wachsender Markt und was wir beobachten, was eigentlich typisch ist für einen Trendmarkt, und es war nämlich noch letztes Jahr, war es noch ein Trendmarkt. Natürlich gibt es vegan schon ewig und es ist dann irgendwann gewachsen und dann kam irgendwann so ein typischer Hype. Und dann haben wir alle gesagt, ja, das ist ein Trend, das geht wieder vorbei. Ja gut, was hat man vom Internet auch gesagt, das hat man von Techno gesagt, das hat man von Hip-Hop gesagt, das hat man von Jeans gesagt und mein Gott, also was alles schon wieder vorbeigegangen ist. Also wir denken, wir haben ja auch vor ein paar Jahren noch gesagt, mein Gott, Downloads, wer braucht das denn? Das Internet, das geht vorbei wie eine Grippe. Ist natürlich alles nicht so eingetreten, das trifft bei Vegan auch nicht ein. Der Markt wächst und zwar in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Aber eben ausgehend von 1,5, 1,8%. Das heißt, es ist natürlich, dass selbst exponentielles Wachstum ist von 1,5% natürlich nicht so wahrnehmbar als von 20 oder 30% aus. Aber er wächst. Und da haben wir eine Menge erreicht, weil ich glaube, wir stehen heute, wenn wir heute tatsächlich mal valide Zahlen hätten, dann wären wir wahrscheinlich längst bei 2, 2,5, 3%.
Also da wollte ich eben auch so ein bisschen drauf hinaus. Also ich finde es gerade spannend, also gerade von letztem Jahr zu diesem Jahr, also wir rechnen mal jetzt einfach von Oktober bis Oktober, ist es ja auch so, wie du schon sagst, vor einem Jahr war das tatsächlich noch so ein bisschen als Trend abgeschrieben. Und jetzt zum Beispiel in Supermarktregalen kloppen sich die Hersteller drum, um irgendwie Plätze zu kriegen, wo dann irgendwie vegan draufsteht. Was mich immer wundert ist, vielleicht kannst du da auch mal drüber philosophieren, so Klassiker wie Oreo-Cakes oder andere Sachen, also Sachen, die schon immer vegan sind oder Zartbitter-Schokolade, da schreiben die Hersteller jetzt einfach drauf vegan, was ich persönlich natürlich ganz praktisch finde, weil ich nicht mehr irgendwie die Zutatenliste mehr durchgucken muss und ich komme jetzt auch in ein Alter, wo ich langsam eine Lesebrille brauche. Ich habe schon so eine Lupen-App mir geholt für Smartphone, aber was ist das für ein Effekt, dass dann quasi Leute auf einmal hingehen und sagen, wie, das ist vegan, das kaufe ich nicht. Obwohl es schon immer vegan war. Also wie kann man das marken?
Ja, das ist halt diese Abwehrhaltung. Wir wissen ja, dass wir ein schlechtes Gewissen erzeugen bei Menschen, die eben, also wenn ein Veganer mit 10 mal essen geht, dann essen plötzlich alle in dem Abend kein Fleisch. Ja, plötzlich alle, nö, also ich überhaupt.
Beziehungsweise nur Fleisch vom Metzger.
Also dieses schlechte Gewissen in uns allen, egal was wir essen, immer da ist. Weil du weißt, da muss ein Tier für sterben. Wenn jetzt jemand da sitzt, der allein durch seine schiere Anwesenheit schon verursacht, dass du sagst, fuck, das ist dieser Penner, der, scheiße, das tote Tier und Spaghetti. Ja, das ist völlig normal, ja. Das ist auch der Grund, warum es bei mir so abgeht auf der Facebook-Seite. Ist ja klar, das ist dieser Schuldkomplex, ist vollkommen klar. Wenn man dann vegan ist, dann hat man dieses, ich habe das alles nicht mehr. Ja, also diese teuflischen Englischen sind alle weg und streiten sich woanders. Das ist wunderbar. Dass das natürlich jetzt durch diesen Hype erstmal völlig überdreht wurde, ja, und dann hat plötzlich der Lidl 8 Meter vegane Wurst da reingestellt. Jetzt kauft er sich beim Lidl keine sau vegane Wurst. Ja, ist ja vollkommen klar. Das ist eine völlig falsche Zielgruppe, völlig falscher Laden dafür. So, jetzt hat der Lidl gesagt, ja, okay, es läuft doch nicht. Zack, wieder alles runtergedampft auf 80 Zentimeter, also nur noch 10% davon. Und verkauft das ab und zu mal.
Was ja, diese Fanpitcher ist ja immer so ein Riesenhype.
Ja, und jetzt hat man genau diese sogenannte Konsolidierung vom Hype, die jetzt da ist, ne? Und jetzt kommen quasi die ersten Survivor-Marken, die sagen, okay, ich habe diesen Hype überlebt, ich bin jetzt da, dazu gehört übrigens auch Xond. Aber das sind einfach so die ersten Marken, die jetzt wirklich diesen ganzen Hype und Downfall und den ganzen Scheiß irgendwie überstanden haben. Dazu gehören gegebenenfalls auch die, die sich weiterhin trauen, vegan draufzuschreiben. Ja? Also zum Beispiel Manner. Ist ja schon in Mannerschnitten, kennt ihr vielleicht, da steht jetzt vegan drauf, in Klammer, mit unveränderter Rezeptur. Oh Gott, bitte nicht, keine Angst, es sind immer noch die gleichen Mannerschnitten wie immer, sie sind vegan, sie waren auch schon immer vegan, aber nicht, dass ihr denkt, wir haben was geändert. Ja, also, wir hatten vorletztes Jahr waren wir auf der Kulinart und haben mit unserem ersten eigenen Xond-Stand, haben Hummus und alles mögliche angeboten. Da kamen so zwei so alte Damen, also schwäbische Mädels, so, keine Ahnung, 70 aufwärts, kam da vorbei, das ist vegan, gell? Das ist nichts für mich. Also, ja, jetzt probieren Sie es doch mal. Das ist aber arg lecker. Ja, also es war halt sofort irgendwie vegan, das ist nichts für mich. Ja? Es gibt auch tatsächlich Leute, die durch diesen ganzen Medienschwachsinn, dieses Mangelernährungsgelaber, ja wirklich denken, allen ernst denken, sie essen ihr Leben lang jeden Morgen um 9.30 Uhr geht der Stift auf den Bau zum Metzger und holt Fleischkäsweckle, ja, mit ABS, mit ein bisschen Senf. Und dann essen die das 30 Jahre lang jeden Tag und dann denken die, wenn die jetzt einen Tag lang vegan essen, haben die sofort Mangelerscheinungen. Ja? Also so wie der Deutsche ja auch zum Spontanverhungern neigt. Ja? Also man kann ja auch von Stuttgart nicht nach Hamburg fahren, ohne was zu essen. Das geht ja auch nicht. Weil, was isst du denn unterwegs? Sag ich, nix. Ja, aber, ja was aber, 6 Stunden nichts essen, hallo, aber könnte ja schwierig werden. Und genauso ist es natürlich mit dem spontan auftretenden Mangelerscheinungen. Also wenn du einen veganen Burger reinbeißt, hast du quasi sofort so B12-Mangel, dass du spontan an Depressionen stirbst und deine Knochen sind im Arsch und alles und so. Und das muss man den Leuten alles erstmal beibringen, dass es nicht ganz so schlimm ist halt, ne?
Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, wie wir uns das erste Mal getroffen haben bei 100 Grad Hitze am Rhein, werde ich nie vergessen. Da hast du so, habe ich dich auch gefragt, ja, und wie ist das unterwegs? Und da hast du so gesagt, du, es ist nur Hunger. Ja, also.
Steht doch, glaube ich, ist, glaube ich, auch
ein, oder es steht bei dir auch so ein Buch, ja.
Das ist ein,
ja?
Buch, ist
ja
auch so ein Kapitel, das ist aber keine Panik, es ist nur Hunger. Also es dauert ja wahnsinnig, ja, genau, lange, bis man den Hunger stirbt. Ja, also es gibt ja diese Dreierregel. Wie war das? 3 Minuten ohne Sauerstoff, 3 Tage ohne Wasser und 3 Wochen ohne Essen oder irgend sowas. Wobei bei 3 Wochen ohne Essen, Quatsch, ich habe gerade 3 Wochen gefastet, das ist überhaupt kein Thema. Also das geht auch alles. Die Frage ist immer, wie macht man es und wie hat man es im Griff und wie sehr kennt man sich überhaupt mal mit Ernährung aus? Ja, aber wenn man sich da drüben, wir haben jetzt seit neuestem Rewe auf dem Gelände, ist ein super Studienladen für mich, ich da jeden Tag drin. Wenn ich es dürfte, würde ich mich da mit der GoPro reinstellen und einfach mal so eine Langzeitstudie machen, weil das ist einfach grandios, was diese Leute sich auf dieses Band packen.
Ja,
ich würde davon exakt nichts essen. Gar nichts davon würde ich essen. Ja? Und die Leute sagen dann zu mir, nachdem sie gerade Zott Monte, Balsen Butterkekse, tonnenweise Hackfleisch und ich weiß nicht, was denn alles für ein Mist da drauf gepackt hat, durch Fertiggerichte ohne Ende, die sagen dann zu mir, was, du bist vegan? Aber jetzt hier wegen Mangelerscheinungen und so, ne? Und Vitaminmangel. Ja, die wissen nicht mal, wie man Gemüse schreibt. Ja, aber ja. Und deswegen ist das schon, glaube ich, ein großer Erfolg, dass wir jetzt so langsam an den Punkt kommen, wo die Leute zuhören. Und natürlich auch viel in den Medien passiert. Jetzt, ganz ehrlich, ich finde das mit dem Insektensterben eine Katastrophe. Aber es bringt natürlich einfach Bewusstsein. Ja? Es bringt Bewusstsein ins Gelände irgendwie und das ist das Allerwichtigste.
Ja gut, ich meine spätestens, wenn es uns dann an den Kragen geht, aber klar, dann heißt es immer, warum hat man das früher? Ne? Aber das ist, glaube ich, irgendwie so eine, da sind wir Menschen, glaube ich, einfach so gepolt. Übrigens zu diesen Mannerwaffeln, das finde ich ganz, ganz spannend, das habe ich irgendwann mal mitgekriegt. Die haben erst diese Waffeln, also ganz normal, diese Neapolitaner, wie die heißen, dann haben die sich vom Webo oder wie er jetzt heißt, Provec, das V-Label drauf machen lassen und dann hatten die tatsächlich so einen kleinen Einbruch. Und dann haben die quasi in der nächsten Auflage, haben die dann quasi irgendwann die Verpackung so umbedruckt, dass sie halt das Webo-V drauf gemacht haben und dann drunter geschrieben haben, in unveränderter Rezeptur.
Ja, es gibt wirklich, also,
die hatten also einen richtigen Umsatzeinbruch.
Ja, 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 quasi. Das ist bei vielen so. Also das ist wirklich unfassbar. Ich kenne Bäckerei, die haben irgendwie gesagt, oh, vegan, Mensch, super Idee. Ganz, ganz viel Brot ist das tatsächlich vegan, wenn man zwar von der Buttermilch und solche Sachen absieht, die da manchmal drin sind. Es gibt natürlich auch ganz normales Brot, ist ja einfach nur Wasser, Salz, Hefe und ein bisschen Mehl, das war's eigentlich. So macht man normalerweise Brot. Und die haben irgendein Ciabatta gemacht irgendwie, Vollkorn und so, total lecker. Und haben einfach veganes Ciabatta dahingeschrieben. Das lag da drin, bis es selber weggelaufen ist. Es hat keine Sau gekauft. Am nächsten Tag dasselbe, mediterran, leer. Also vegan hat irgendwie, die Leute haben Angst davor. Die denken, so, nee, vegan, so als wenn vegane Ernährung quasi Körpernährstoffe entziehen würde, so ungefähr.
Und aber du hast eben schon angesprochen, Facebook, da haben auch viele gesagt, frag doch mal den Bär, und zwar, das werde ich jetzt auch machen. Du bist ja nun mal sehr aktiv, also nicht nur in Facebook, auch außerhalb. Du etablierst eine Marke, du bist dabei, du warst auch ziemlich früh dabei, auch mit einem Buch und so weiter. Hast schöne Rezepte und kochst und gibst Vorträge. Jetzt ist ja bei dir auf der Facebook-Seite, hat man manchmal so das Gefühl, das ist so ein Sammelbecken. Also ich sehe das ja immer nur von meiner Facebook-Seite. Ich habe, weiß gar nicht, du hast, weiß ich, 50.000 Fans, ich habe 20.000. Und merke aber immer, wenn bei dir, ich meine, so der eine oder andere weiß jetzt natürlich vielleicht auch schon, dass wir uns ein bisschen kennen, da bin ich immer schon ganz nervös. Wenn bei dir wieder so eine Spitze war an Leuten, die kommentieren und du bist da ja dann relativ konsequent und schmeißt die keinen Sinn machen, raus, was ich genauso mache, dann kann ich die Uhr danach stellen, dann sind die 24 Stunden später bei mir mit den gleichen Argumenten, wo ich dann denke, also...
Argumente,
genau. Wo ich dann so denke, was erwarten die jetzt? Also wenn sie bei mir wechseln, gehen sie zum Graslutscher und dann Gott weiß wohin. Also erwarten
ja,
die
das
dann
sind eine halt, andere also Antwort? Mittlerweile haben wir, also bisschen, wir haben ein bisschen recherchiert so über die Jahre, ein bisschen rausgekriegt, wer ist eigentlich wer, und wissen inzwischen, deswegen bin ich da auch ehrlich gesagt ein bisschen entspannter geworden, was das angeht, weil man weiß inzwischen, es sind einfach tatsächlich ein paar hundert Leute, die größer aussehen, als sie sind, weil sie nämlich jeder ungefähr 20 Fake-Profile haben und unglaublich viel Zeit investieren in dieses berühmte Rumtrollen. Ne? Also die machen wirklich nichts anderes, als darauf zu warten, dass sie irgendwo eine Scheiße posten können. Also ich spreche über Insektensterben und dann macht mich einer blöd an, als ich ein dickes Auto fahren würde. Sag ich, okay, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sicherlich, at the end of the day, ist auch dickes Auto fahren erstmal, müssen wir erstmal sagen, was ist ein dickes Auto, warum, weshalb und dreierlei. Das sind ja, oh Gott, endlose Diskussionen, die man da führen kann. Aber es hört ja nicht auf und es sind immer die gleichen Leute. Und es sind, wenn du das, gut, man kann sie schwer zurückverfolgen. Wir haben ja teilweise mit Staatsanwaltschaft, mit Rechtsanwälten, ja. Da will ich ein Riesentheater gemacht.
Du hattest
gemacht.
Ja auch in deiner Crowdfunding-Kampagne schon teilweise regelrechte...
Ja, das war schon Torpedos.
Also regelrechte ja. Stalker gehabt.
Ja, klar,
also, da natürlich. Haben wir sogar teilweise täglich telefoniert. Da muss man schon fast ein bisschen Angst
ja,
haben.
Das ja, das war teilweise auch ein bisschen spooky, weil du natürlich irgendwann denkst, okay, wenn die so viel Hass in sich tragen, wann stehen die vor der Tür? Ja, also wann klingeln die bei dir? Ich meine, manchmal würde ich es mir wünschen, aber das ist dann eher in den aggressiveren Momenten. Ich habe auch jetzt wieder einen gehabt, wo ich gesagt habe, komm doch einfach zur Messe, reden wir mal. Hm?
Ja, das frage ich mich auch immer. Dann
also, schauen wir uns mal in die Augen, ja, das wäre mir auch mal nicht so unrecht, weil meistens trauen sie sich ja eh nur hinter vorgehaltener Fake-Profil-Scheiße irgendwie. Aber grundsätzlich hat sich das, glaube ich, ein bisschen relativiert, das Ganze. Die merken natürlich auch, dass sie, halt, die schreiben Scheiße, löschen, blockieren. Nächstes Thema. Dann müssen sie wieder ein neues Fake-Profil anlegen, müssen wieder von vorne haten, löschen, blockieren. Nächstes Fake-Profil. Das ist ja Sisyphus-Scheiße. Also das macht ja auch denen keinen Spaß irgendwann. Ne? Ich kann da an und für sich ganz gut damit leben. Ich muss aber auch sagen, ich habe es auch ein bisschen runtergefahren und muss auch für mich sagen, es ist schon spürbar, wenn man es ein bisschen lässt, man spürt auch diese, hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, sorry, aber diese Vergiftung nicht mehr so. Weil es ist vergiftet wirklich den eigenen, in die eigene Birne. Weil man hat wirklich jeden Tag mit diesem Hass zu kämpfen und denkt immer so, warum überhaupt? Was ist hier eigentlich los? Jetzt bin ich so ein Logik-Freak, ja, der immer sehr, sehr viel mit Vernunft und teilweise auch Disziplin und Logik löst und sein ganzes Leben lang auch sehr analytisch unterwegs war. Und gleichzeitig aber eben auch der Kunst zugeneigt irgendwie. Und das ist dann natürlich schon so, macht natürlich auch so ein bisschen Sensibelchen aus. Und das Ganze dann in dem Kontext ist echt, boah, das kann echt ganz schön in die Nieren gehen. Und ging mir auch ganz schön in die Nieren. Deswegen habe ich es ein bisschen runtergefahren. Und siehe da, okay, und in den Spitzen, die Spitzen gibt es immer, klar. Es gibt natürlich aber auch Ereignisspitzen, die von außen kommen. Ja. Wenn die ARD in der Tagesschau, die dann wirklich irgendwie erst was veröffentlicht, wenn sie es wirklich 19 Monate geprüft hat manchmal, gerade wenn es um so heikle Studien geht, irgendwie dann sowas veröffentlicht wie diese Insektensterbenkiste, da fühle ich mich halt auch einfach, okay, da müssen wir mal drüber reden, weil das hat halt sehr viel mit unserer Ernährung zu tun und mit der Art und Weise, wie wir mit Preisgestaltung umgehen, wie wir mit Discountern umgehen, wie wir mit unserem Einkauf umgehen und deswegen gibt es natürlich da wieder Spitzen auf Facebook und geht es wieder auf die Fresse wie immer, ne?
Ja gut, so ab und zu, ich meine, ab und zu ist es ja auch mal okay, aber ich meine, bei dir hat sich das ja eine Zeit lang in deiner Person, irgendwie hast du in deiner Person anscheinend irgendwas vereint durch deine, ich sag mal, weiß ich nicht, Prominenz oder Musik und vegan. Warum, ich frage mich immer, warum ausgerechnet ja, du da so ein,
also ich... Deswegen heißt...
Also, du weißt, wie ich es meine, ja? Also ja, warum du ausgerechnet du da so polarisierst?
Ja, ganz einfach, weil ich A, meine Fresse aufmache, weil ich kein Blatt vom Mund nehme, weil ich diesbezüglich mich einfach als Aktivist sehe, aber eben gleichzeitig nicht ein verhärmter, hasserfüllter Typ bin, der irgendwo in, was weiß ich was wo, in Mecklenburg-Vorpommern mit seinen Nazi-Kumpels jeden Abend sich besaufen geht, sondern weil er halt einfach auch gleichzeitig in irgendeiner Form für einen gewissen Erfolg steht, weil er halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, kontinuierlich seit 28 Jahren Fantafir-Management macht und. Und ich sage immer, ein Veganer, ich bin vielleicht der einzige Veganer, der sagt, ich habe kein Problem damit, einen Mercedes zu fahren und eine Rolex zu tragen. Wo ist das Problem? Was macht mich daran unvegan? So, und genau das, damit kommen die null klar. Ja. Also das macht die Leute total wahnsinnig, ja. Weil der Klischee-Veganer hat halt nun mal einfach blass zu sein und verbittert in der Ecke zu sitzen und keinen Spaß zu haben. Auf gar keinen Fall.
Ja, gut, eben. Und ich meine, gerade wer dich kennt, der weiß, das ist bei dir eben genau umgekehrt. Wie sieht's denn, ich sag mal, so rezeptemäßig oder buchmäßig, ist da was in der Pipeline oder machst du
ja,
da
also, ja, natürlich. Es ist
also, ich meine, du hast ja auch genug Zeit.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht mal kurz 5, 6 Bücher nebenher zu schreiben, kein Ding. Nee, es gibt tatsächlich ein paar neue Erkenntnisse, was Rezepte angeht, wo ich gerade dran am Arbeiten bin. Geht es auch so ein bisschen um Suppen, es geht um meine neue Liebe, den Tempeh. der, glaube ich, in Deutschland ein völlig unterbelichtetes Dasein führt. Das sensationelles
Nahrungsmittel
ist. Geniales Zeug. Es ist ein fermentiertes Lebensmittel, das wahnsinnig gut verträglich ist, dass man sowohl kalt, roh, wenn man so will, essen kann, das auch weiter wächst, wenn man es im Kühlschrank lässt, ein Stück weit weiter. Es gibt vor allem das nicht nur aus Soja, sondern eben auch aus
Lupine.
Lupine und Kichererbsen, auch aus Bohnen. Und da ist ein riesen Potenzial drin in dem Zeug. Wir haben für Xond jetzt ein Rezept entwickelt, das relativ einfach ist, aber das wirklich einen grandiosen Fastfood abgibt, der wirklich nicht nur aus Fett und Kohlenhydrate besteht, sondern aus gesundem Fett und Eiweiß. Was man so essen kann wie Pommes eigentlich, aber ganz anderen Stellenwert hat, vor allem ernährungstechnisch ganz anderen Stellenwert hat. Also wir arbeiten daran, aber ich denke mal, im Moment arbeiten wir an unserer Marke und das nächste Buch wird, so wie ich mich kenne, wahrscheinlich so eine Mischung aus Rezept und gesellschaftskritisch etwas komplexer werden.
Generell mit der Marke, wie sind da so die Pläne für die nächsten?
Naja, also momentan kämpfen wir mit der Stadt Stuttgart mit Genehmigungsverfahren, weil wir haben eine neue Location fürs neue Xond, die ist sensationell, aber da gibt es wieder irgendeine Baurechtsverordnung von 1998, die haben die rausgekramt, die hat gestaubt und war vergilbt irgendwie, aber sie ist natürlich relevant, klar, da müssen wir jetzt erstmal drüber reden. Ich werde da die nächsten Wochen erstmal mit unserem grünen Bürgermeister und unserem grünen Landesvater ein Wörtchen reden müssen. Das finde ich immer ein bisschen absurd, dass man jetzt so weit ist, dass man einen grünen Bürgermeister hat und einen grünen Landesvater und einen veganer Imbiss braucht, irgendwie Paradox, Vitamin B bis zum Erbrechen, um überhaupt mal eine Genehmigung zu bekommen, das wäre ja Schwachsinn. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie geregelt und dann haben wir einen neuen Laden und wir haben jetzt bis schätzungsweise März sind wir durch mit unserem Franchise-Katalog, weil das ist ja, also die Verträge sind so 300-400 Seiten, nicht, dass ich das so möchte, sondern das ist so, musst du tierisch aufpassen. Und eben auch die ganzen Anforderungen, wir haben Store-Redesign gemacht, also wir haben sehr viel gearbeitet an der Marke, planen jetzt an unserem Businessplan, wir haben jetzt die Xond Deutschland GmbH gegründet, sind ein paar Leute eingestiegen, also ein paar kleine Investoren, die in erster Linie aber aufgrund ihrer Connections und ihrer Expertise in diversen Bereichen einfach da jetzt uns zur Seite stehen. Also wir haben zum Beispiel den Gründer, also den Erfinder der Bionade ist bei uns eingestiegen, so Leute, also irgendwie ganz coole Menschen, die da auch irgendwie echt richtig mit Herzblut dran sind und Bock drauf haben. Es sind auch ITler dabei, die sagen, Mensch, ich habe mein Leben lang nur Beefy und Pizza gegessen, wenn programmieren, ich glaube, ich muss mal was anderes tun. Also sehr spannende Leute dabei und arbeiten jetzt dran und in unserem Businessplan steht, dass wir in den nächsten 5 Jahren 55 Läden aufmachen wollen. Teilweise eigene, teilweise im Franchise-Modus, je nachdem. Und wir haben unglaublich viele Anfragen nach wie vor aus der ganzen Republik. Also ich denke, es ist nach wie vor ein wahnsinniges großes Thema für die Leute ist und wir arbeiten einfach solide, wie es die Schwaben halt machen, an der Marke und machen nicht irgendeinen Schnellschuss, der in 2 Jahren kaputt ist.
Wobei, du bist ja auch, weil ich eben so mit Essen und Rezepten, mittlerweile weiß ich es ja, du bist ja aber auch so ein Fan so der einfachen Küche, weil eben schon gesagt, Suppen, Eintöpfe, ich weiß noch, wir hatten vor 2 Jahren mal irgendwie bei mir in Mainz so ein kleinen Koch-Event, sagt mir heute immer noch einer, da hattest du Feldsalat, ausgelassenen Tofu, Räuchertofu, wo die Leute heute noch sagen, hey, das ist so einfach und so lecker. Und die grünen, hilf mir kurz, die Spinatbratlinge.
Ja, genau. Ja, Spinatburger im Prinzip, die gibt es auch gesund im Burger drin halt, ne? Die Patties. Ja. Und, ich meine, warum auch, ist ja der Grund, warum wir auch unser Fastfood im Kopf geeinigt haben, weil wir gesagt haben, okay, Fastfood und Junkfood muss erstmal unterschieden werden. Grundsätzlich, dass wir sagen, nee, Leute, nicht Junk, nicht Scheiße, sondern man kann schnell Essen bekommen und das kann gut sein. Ja? Und das ist auch zeitgemäß, weil wir haben ja nun mal eine hektische Zeit und die ändern wir auch nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, stopp, alle langsam. Also ich finde, Slow Food ist ein schönes Wort, aber es ist einfach obsolet darüber zu reden, weil die Leute haben einfach nicht die Zeit und werden sich die Zeit auch nicht nehmen. Die haben sie vielleicht, weil sie natürlich wenn sie natürlich 12 Fake-Profile pflegen muss, hast du natürlich viel zu tun. Keine Frage. Aber wenn man das dann eben macht, hat man eben keine Zeit. Also isst man irgendeinen Bullshit und sagt, ich investiere die Zeit für irgendwas anderes. Und dieses der alte Spruch, ich habe keine Zeit zum Kochen, sag ich, das heißt irgendwann mal ganz viel Zeit im Wartezimmer zu haben, das ist mal eins. Und das andere ist halt einfach, deswegen mache ich auch gerne diese einfache Küche, weil ich komme halt abends auch um 7, 8, 9 aus dem Büro und dann fangen wir auch nicht an und machen da irgendwie das vegane Chateaubriand mit 8 Gängen oder irgendwie sowas, sondern sagen wir halt auch, komm, irgendwie einen leckeren Eintopf. Aber es geht halt auch um die Nährstoffe und um die Ahnung, was schmeckt mir, wie würzig vor allem. Ich glaube, das A und O beim Kochen, beim veganen Kochen, genauso wie beim Omnivoren kochen ist einfach das Würzen. Und wer nicht würzen kann und wer nicht kochen kann, der kann vegan nicht kochen und Omnivoren nicht kochen. Ja? Ich meine, natürlich gibt es Menschen, die Wasser anbrennen lassen, ja? Keine Frage. Aber wer natürlich überhaupt nicht kochen kann und vor allem nicht würzen, der tut sich halt schwer mit der Kocherei. Und ich glaube, das muss man an die Leute ranbringen, dass er wirklich mit 2, 3, 4, 5 Zutaten in 20 Minuten ein leckeres Essen zaubern kann. A, günstig, B, nahrhaft und C, schmackhaft.
Ja gut, zumal die Gewürze, ich meine, wenn man jetzt an so Sachen denkt wie Chili oder sonst was, ich meine, der Geschmack kommt ja vom Gewürz.
Ja klar.
Ja, also der, ob sie jetzt...
Also die alte Story, du kommst auf eine Party und machst, gegen später gibt es noch Chili con Carne oder Sin Carne in dem Fall. Und alle wissen, du riechst, was riechst du? Du riechst Kreuzkümmel.
Ja.
Das ist einfach ganz klar. Es gibt in Deutschland kein Gericht, kein traditionelles Gericht, das irgendjemand isst aus der deutschen Küche, das Kreuzkümmel beinhaltet. Das gibt's nicht. Und wenn du Kreuzkümmel riechst, sagst du sofort, Chili. Chili sin carne. Ja, ganz klar. Weißt du sofort. Und genau da geht halt die Reise hin, dass man da einfach Sachen, die es in der traditionellen Rezeptur gibt, umwandelt, mit anderen Zutaten versieht und dann eben fleischfrei, tierfrei macht. Oder eben einfach vor allem in die Richtung inspiriert, und dahingehend wird auch sicherlich ein nächstes Buch gehen, weiter in die Richtung inspiriert. Leute, vegane Ernährung ist nicht dasselbe wie die andere. Es ist ähnlich, kann ähnlich sein, es kann aber auch was vollkommen anderes sein. Also wer zum Beispiel sagt, der vegane Käse schmeckt aber nicht so wie der richtige. Ach was. Ja, also natürlich schmeckt er nicht, soll er auch nicht. Ja, wenn du mal 3 Monate lang keine Kuhmilch gegessen hast, dann musst du kotzen, wenn du das isst. Du musst schlicht und einfach kotzen. Ja. Also ich kann immer die Story erzählen, als ich das letzte Mal vor 4 oder 5 Jahren auf der Autobahn mir so ein Automat gedrückt, Kaffee, Cappuccino rausgelassen, ein paar Becher rein ins Auto weitergefahren und so, sag mal, was ist in der Karre irgendwie? Ich dachte, ich fahre mir auch im Feld vorbei. Es war einfach die Kuhmilch in meinem Auto. Das kann ich nicht ertragen, das geht nicht mehr. Und dass etwas anders schmeckt, ist ja nichts Schlimmes. Es schmeckt ja nur anders, es schmeckt ja nicht schlecht, sondern nur anders. Und das sind die Aufklärungen, die eben passieren müssen in folgenden Büchern.
Ja, das ist eine gute Aussicht. Was darf bei dir zu Hause so gar nicht fehlen in der Küche, im Kühlschrank? Was ist immer bei dir immer zu Hause oder wechselt das?
Ja, das ist in erster Linie eine ganze Menge
Gemüse, Knoblauch vor allem.
Ach, Knoblauch kann ich nicht im Kühlschrank. Sein, ja. Also Knoblauch ist immer dabei, klar. Also Knoblauch, Zwiebeln ist sowieso klar. Aber was tatsächlich immer da ist, sind halt wirklich kleine, ordentliche Mengen von Gemüse. Also bei uns zum Beispiel ist Fenchel ein Thema, das immer da ist, weil ich eigentlich regelmäßig Fenchelsalat mache. Ich habe Fenchel früher gehasst, weil fand ich immer so, das ist immer so dieser komische Hustenbonbon-Scheiß. Und tatsächlich ist aber Fenchel, wenn man ihn aufschneidet und ein bisschen atmen lässt und dann mit Orange, Essig, Knoblauch, schwarzem Pfeffer zum Beispiel, Kurkuma und so weiter behandelt, einfach ein grandioses Gemüse, das natürlich aber auch den Magen beruhigt. Also sollte man zum Beispiel danach Linsen, Bohnen oder sonst irgendwas essen, hat man eigentlich mit dem Fenchel schon von vornherein dafür vorgesorgt, dass da keine größeren nächtlichen Explosionen stattfinden. Das ist eigentlich, was bei uns immer da ist. Und dann ist es halt so, wir haben ja 2 Papageien. Ja? Wir essen sowieso dasselbe. Wir essen Nüsse, wir essen Obst, wir essen Gemüse. Das heißt, wir teilen uns mit den 2 Vögeln irgendwie das Essen. Und deswegen muss auch immer alles da sein. Und wenn da nicht genügend Nüsse da sind, ist Papageienstreik.
Ja, wenn wir so in die Zukunft gucken oder so, wenn du dir jetzt noch was wünschen darfst, wenn wir uns nächstes Jahr hoffentlich wieder treffen, was wünschen wir uns, was bis dahin anders ist? Noch mehr Verständnis für die Sache, würde ich sagen, oder?
Ja, mehr Verständnis für die Sache mit Sicherheit. Weniger Arschlöcher im Netz. Ich glaube, was wir machen müssen, ich denke, wir sind hier mehr oder weniger zum Großteil unter uns, aber ich glaube, es muss halt einfach jeder versuchen, diesen Multiplikator zu schaffen, und jeder muss sein kleines Teilchen dazu beitragen, und jeder, der Lust hat, diesen Gedanken aufzunehmen, dass man damit was bewegen kann, und das will ich jetzt überhaupt gar nicht so in Richtung Free Cuba oder sowas, und das geht's mir gar nicht, es geht mir tatsächlich darum, dass man damit auch Geld verdienen kann. Ja? Und ich finde, es ist auch absolut gerechtfertigt zu sagen, hey, warum, lass uns doch aus vegan einfach ein ordentliches Business machen und lass uns aufhören, darüber zu denken, oh, es ist auf den veganen Zug aufgesprungen, wie damit Geld verdienen. Hey, fucking why not? Warum nicht? Warum soll man nicht mit vegan Geld verdienen und damit gleichzeitig was Gutes tun? Es gibt wenige Dinge in meinem Leben, die ich getan habe, die mir gleichzeitig als wirtschaftlich und inhaltlich so konkurrent erschienen sind als das. Ich würde gerne einfach was machen oder tue es momentan mit dieser Marke Xond, dass mir bis an mein Lebensende eine sinnvolle Beschäftigung gibt, die mich gleichzeitig ernährt. Und das ist mein Wunsch.
Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Im Übrigen, man kann erfolgreich sein, ich habe ja so einen schönen Aufkleber, man kann sexy sein. man kann zufrieden sein. Der Moses war gerade, Moses P. war gerade vor 4 Wochen bei mir, der hat das auch so schön beschrieben. Der hat gesagt, weißt du, Alter, in seinem Frankfurter, mir ist so eine Last von Schultern gefallen, wo ich sage, ja, ey, das geht mir auch so, weil wie du schon sagst, warum wird man angegriffen, wenn man mit vegan Geld verdient, aber wenn man irgendwie 60 Millionen Schweine im Jahr killt und damit Geld verdient, wird man nicht angegriffen, ja, also. Und man kann auch erfolgreich sein, das sage ich nochmal als Anekdote, gestern Abend auf der Herfahrt hat mich nämlich der Maximilian Planer angerufen, von dem ich dich auch grüßen soll, der war letztes Jahr hier gewesen, das war der Ruderer, der an der Olympiade teilgenommen hat. Der wollte kommen, aber ich sag gleich...
Der jetzt Weltmeister ist.
Der ist jetzt Weltmeister. Der ist Weltmeister, hat dieses Jahr Weltmeister, Europameister und Weltcupsieger.
Ist aber total schwächlich, weil er Veganer ist. Ne?
Also. Ja, und das im Achter. Also der ist in Rio ist der noch im Vierer gestartet.
Der ist und er ist nicht der Typ, der irgendwie hier mit Megafon da sitzt. Und der rudert echt, ne?
Nee, der rudert, das ist so ein Bär, ja. Ja, der hat so gesagt, ach, wenn jetzt noch Rio. Und er hat gesagt, Alter, guck mal, stell dir mal vor, du hättest jetzt noch Gold in Rio gewonnen. Was willst du da noch erreichen? Also, wenn man in 4 Jahren sehen, hat er vielleicht sonst noch. Aber wie gesagt, der ist jetzt gerade Weltmeister geworden im Achter und erzählt mir auch immer wieder, dass, also vor allem die Milch, das ist bei ihm eine eklatante Verbesserung. Und ich wollte gerade noch eins zu der Gicht sagen, weil das tatsächlich so ist. Also bei Gicht ist es so, ich habe einen Freund von mir, der ist Tontechniker, also der braucht auch seine Finger. Das ist kein Schmarrn, also ich meine, wir erzählen eh keinen Schmarrn. Der hat innerhalb von 4 Wochen, der hat also Milch, Zucker, Weizen, Schweinefleisch, Fleisch weggelassen. Habe ich Milch gesagt? Milch. Und der hatte tatsächlich nach 4 Wochen, hatte der quasi keine Schmerzen mehr gehabt. Ja, also das ist... Das
ist auch ganz einfach. Guck mal, jeder hat schon mal Sodbrennen gehabt, oder die meisten, ja? Nimm jetzt einfach mal, du trinkst einen schlechten Sekt, irgendwie, du weißt genau beim ersten Schluck, oh Gott, flüssiges Sodbrennen, ja? Okay, du hast Sodbrennen, die meisten Leute kriegen Sodbrennen, weil sie irgendwie Schweinefleisch oder irgendeinen Mist essen, irgendwie so. Und dann nimmst du eine Packung Magnesium irgendwas, ja? Und haust dir das rein und das Sodbrennen ist in 5 Minuten weg. So, stell dir mal vor, dieser Scheiß sitzt in deinen Gelenken, ja? Also... wo es auch nicht so schnell wieder rauskommen kann. Also total übersäuert und Harnsäure-Level jenseits von Gut und Böse. Ist ja klar, dass das schnell weggeht. Der Körper arbeitet das raus. Ne? Also da ist, wie gesagt, also da ist der Leidensdruck am schnellsten ganz weit oben und am schnellsten wieder weg. Das ist eigentlich die perfekte, also eigentlich, wenn man Gicht künstlich herstellen könnte, wäre das eigentlich perfekt, um Leute zum Vegan zu kriegen.
Mehr Infos über Erik Hübner auf www.lustaufvegan.de.